SRF 3.
Dominoeffekt an den Märkten. Der Kurssturz in China reißt auch Europa mit und kostet einzelne Titel 5% ihres Werts. Kriegsgefühl in den kurdischen Gebieten. Die Kämpfe zwischen der türkischen Regierung und der kurdischen PKK droht sich auf die Städte auszuweiten. Berührungsängste bei den deutschen Medien. Die Übergriffe in der Kölner Silvesternacht führen zu einem journalistischen Eiertanz um politische Korrektheit. Das ist Info 3, am Mikrofon ist Isabel Meissen. So haben sich Anleger den Start ins neue Jahr wirklich nicht vorgestellt. Die chinesische Börse ist heute Morgen erneut getaucht, zum zweiten Mal in dieser Woche. Und wie ein Virus verbreitet sich der Effekt nun weiter. Darum gleich zu Beginn der Sendung zu Christoph Studer in die Nachrichtenredaktion. Er hat die Übersicht.
Parallel zum Kurssturz in China ist auch der Preis für Erdöl weiter gesunken. Ein Fass der Sorte Brent kostete am Morgen noch $33.24, so wenig wie seit über 11 Jahren nicht mehr. An Chinas Börsen wurde der Handel heute Morgen bereits zum zweiten Mal diese Woche ausgesetzt. Diese Maßnahme wurde automatisch ausgelöst, weil zuvor die Aktienmärkte in Shanghai und Shenzhen um mehr als 7% gefallen waren. Mit 30 Minuten war der heutige Handelstag der kürzeste in der 25-jährigen Geschichte der Aktienmärkte Chinas. Nach dem Börsenstopp in China reagieren auch die europäischen Börsen mit Kursverlusten. Der wichtigste deutsche Aktienindex, der DAX, steht gut 3% im Minus. Die Börse in London notiert gut 2,5% tiefer als gestern. Negativ auch die Entwicklung beim Swiss Market Index. Gemäß SIX Financial Information zählt der SMI aktuell 8.377 Punkte. Das entspricht einem Minus von 2,7%. Der Euro wird zu einem Franken 08,63 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 00,13. Zu weiteren Themen des Vormittags. WWF und Pronatura bedauern die Abschussbewilligung für 2 Jungwölfe im Kalandergebiet. Der Entscheid sei übereilt gefällt worden. Um die Tiere zu vergrämen, gäbe es effizientere Maßnahmen, sagen die Umweltorganisationen. Der WWF Schweiz hat bei den Verwaltungsgerichten St. Gallen und Graubünden Beschwerden eingereicht. Da diesen Beschwerden bereits vorsorglich die aufschiebende Wirkung entzogen wurde, erhofft sich der WWF eine juristische Klärung für künftige Fälle. In Libyen sind bei einem Anschlag auf ein Ausbildungszentrum der Polizei Dutzende Personen getötet worden. Die Behörden sprechen von mindestens 40 Todesopfern. Laut übereinstimmenden Berichten handelte es sich um einen Selbstmordanschlag. Südkorea hat angekündigt, seine Propagandalautsprecher an der Grenze zu Nordkorea wieder einzuschalten. Über die Lautsprecher werden Nachrichten und Musik verbreitet. Eine Sprecherin des südkoreanischen Präsidialamtes sagte, die Beschallung werde morgen Mittag beginnen. Südkorea reagiert mit dieser Maßnahme auf den angeblichen nordkoreanischen Test einer Wasserstoffbombe. Das Wetter am Nachmittag ist es bewölkt und immer wieder nass. Die Schneefallgrenze ist sehr unterschiedlich. Im Westen regnet es zeitweise bis gegen 2000 Meter. In den Alpentälern fällt bereits in deutlich tieferen Lagen Schnee. Morgen Freitag ist es zunächst noch freundlich, später ziehen dann aus Westen neue Regenwolken auf. Die Temperatur steigt auf 4 bis 8 Grad.
Mittag.
Verlagern sich die Gefechte in der Türkei nun auch in die Städte. Die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK wehrt sich gegen die Regierungsoffensive und droht mit Vergeltung im ganzen Land. Weit über 3000 Tote haben die Kämpfe bisher gefordert. Ausländische Journalisten erhalten kaum Zugang, sodass unabhängige Berichte fehlen. Aber Menschenrechtsorganisationen dokumentieren die Entwicklung. Ein Bericht von Human Rights Watch in Istanbul verweist auf die verzweifelte Lage der Zivilbevölkerung. Irin Meyer hat mit der Verfasserin gesprochen.
Dies alles geschieht im Schatten anderer Krisen und kaum einen kümmert, sagt Emma Sinclair, die Chefin von Human Rights Watch in Istanbul, die seit 12 Jahren in der Türkei arbeitet und die heutige Situation als extrem besorgniserregend einstuft. Der kurdisch-türkische Konflikt ist zurück, mit aller Gewalt. Aber er wird nicht mehr in den Bergen und Dörfern ausgetragen. Jetzt ist der Krieg in den kurdischen Städten, sagt die Menschenrechtlerin.
What's new about the situation is that the violence is concentrated not in the countryside as it used to be, but now in the town centers.
Es wird innerhalb der alten Stadtmauern von Diyarbakir gekämpft, im Zentrum der Altstadt. Junge Militante der verbotenen Arbeiterpartei PKK kämpfen gegen die türkische Armee und Polizei und mittendrin die Zivilisten, die Einwohner der Stadt, so Sinclair.
The huge casualty of these security force operations against the PKK in city centers has been civilians.
Sie, die kurdischen Zivilisten, sind die Opfer dieser massiven türkischen Militäroffensive gegen die PKK. In den dicht besiedelten Stadtteilen sind sie gefangen zwischen den Fronten. Es gibt zwei Seiten, den türkischen Staat und die PKK. Vor allem deren Jugendorganisation führt den Kampf. Sie bauen Barrikaden und heben Gräben aus, teilweise mit Sprengstoff gefüllt, um der Armee den Zutritt zu den Stadtvierteln zu verwehren. Dass der Staat darauf reagiert, ist verständlich, räumt Emma Sinclair ein, die vor kurzem in Diyarbakir war. Aber, und das sei der Punkt, die türkische Regierung und Armee reagierten völlig unverhältnismäßig.
They would put whole neighborhoods and towns under curfew repeatedly, which means that people were not allowed to move out of their houses. They were not allowed to.
Immer wieder verhängen sie über ganze Stadtteile eine Ausgangssperre wochenlang, vor allem in Diyarbakir, in Silopi und Cizre. Die Einwohner, eingesperrt und verängstigt in ihren Häusern, hätten keinen Zugang zu medizinischer Versorgung, der Strom sei weg, keine Lebensmittel mehr vorhanden und die Menschen seien in Gefahr. Eine Armee, die mit Panzern und mit schwerer Artillerie in Stadtzentren vorgeht, unterscheidet nicht zwischen bewaffneten Militanten und Zivilisten. Sie missbraucht ihre Macht und ihre Stärke, sagt Emma Sinclair. Für Human Rights Watch hat sie viele Fälle von getöteten Zivilisten dokumentiert. Unter den gegenwärtigen Umständen eine schwierige Aufgabe. Sinclair schätzt, dass in den letzten Monaten mindestens 200 kurdische Zivilisten durch die türkische Armee und Polizei getötet wurden. Darunter Kinder, Frauen, alte Menschen. Präsident Erdogan behauptet, es gebe keine zivilen Opfer und hat weiter freie Hand. Die Europäische Union gibt sich gleichgültig, ignoriert den Konflikt weitgehend.
Das war der Bericht von Auslandredaktorin Irene Meyer.
Info 3 Mittag.
Wie sollen Medien über ein Ereignis berichten, wenn sie kaum Fakten haben? Die Silvesterübergriffe in Köln werfen ein Schlaglicht auf dieses Dilemma. Fest steht ja nur, dass es zu Diebstählen und sexuellen Übergriffen gekommen ist. Ansonsten viel vielleicht oder wahrscheinlich. Eine heikle Ausgangslage. Oder etwa nicht? Die Publizistin und Redaktorin beim Magazin für politische Kultur Petra Sorge findet, es sei gar nicht so schwierig.
Man muss sich an die Fakten halten, die die Polizei und auch die Ermittler vor Ort bekannt geben. Gleichwohl muss man auch zur Kenntnis nehmen, dass die Ermittler auch Fehler machen. Sie haben zum Beispiel am 1. Januar noch gesagt, dort sei alles ausgelassen gewesen in der Silvesternacht. Aber da haben die Lokalberichterstatter eine gute Arbeit gemacht vor Ort. Der Kölner Stadtanzeiger hat die ersten Fakten berichtet. Und man hätte sich auf diese Berichte stützen können von Leuten vor Ort, die sich wirklich an die Opfer, an die Täter und an die Polizei und an die Lokalmedien richten.
Allerdings ist es dann in der überregionalen Berichterstattung nicht optimal gelaufen in Deutschland. Es gibt Beispiele für Falschmeldungen, für Unterlassungen in der Berichterstattung. Was haben Sie da für Beispiele beobachtet?
Zum Beispiel hat Zeit Online in den ersten Berichten nicht die Identität der Täter genannt. Das halte ich für falsch, denn gerade bei so einem Ausmaß der sexuellen Gewalt und auch in der Tatsache, dass schon der Polizeipräsident selbst von Tätern nordafrikanischer oder arabischer Herkunft sprechen, ist es absolut geboten, das zu tun. Und das erlaubt übrigens auch der Pressekodex in solchen besonderen Fällen. Spiegel Online beispielsweise hat am Anfang nicht berichtet, dass es einen Fall einer mutmaßlichen Vergewaltigung gab. Das halte ich auch für schwierig, denn man kann nicht Sexismus unterschlagen aus Angst vor Rassismus. Aber ich würde auch unser Magazin nennen, was voreilig schon von einer außer Kontrolle geratenen Einwanderungspolitik spricht, bei unseren Kollegen zum Beispiel. Wir streiten uns natürlich auch über die Interpretation dieser Ereignisse, aber man muss bei den Fakten bleiben, das ist wichtig.
Wenn die Faktenlage aber so unklar ist wie jetzt in Köln, wenn es viele Wahrscheinlichs und Vielleichts noch dabei hat, macht es denn nicht allenfalls Sinn, einmal zuzuwarten, bis sich der Nebel lichtet, wie es das ZDF versucht hat? Das hat die Ereignisse gar nicht erwähnt zuerst.
Na, das ist ganz falsch, weil damit gibt man eigentlich den rechten Stimmungsmachern Argumente an die Hand, die die ganze Zeit schon von Lügenpresse sprechen. Das ist natürlich ein unsägliches Wort, aber man kann nicht wichtige Informationen unter den Tisch fallen lassen. Und auch am 4. Januar gab es ausreichend Informationen, auf die man hätte zugreifen können, auch schon von der Polizei übrigens.
Sagt Petra Sorge vom Magazin für politische Kultur in Berlin. Nicht nur die Medien vollführen zum Teil einen Eiertanz um das Thema Köln, auch die politische Debatte verläuft emotional. Für hitzige Diskussionen sorgt zum Beispiel die Frage, wie das Frauenbild von Männern aus dem nordafrikanischen Raum aussieht, mutmaßlichen Täter, und welchen Einfluss es dann auf die Übergriffe in Köln hatte. Unser Deutschland-Korrespondent Peter Vögeli trägt Meinungen dazu zusammen.
Nach der Silvesternacht in Köln kann man seriöserweise nicht sagen, wer die Täter sind. Und diese fehlenden Fakten entfachen vor dem Hintergrund der Flüchtlingskrise eine ideologische Debatte darüber, wie man die möglichen Täter benennen soll, ohne andere zu diskriminieren. Die deutsch-türkische Bloggerin, Journalistin und Feministin Kübra Gümüşay sagte heute gegenüber Radio SRF:
Also in diesem konkreten Fall in Hamburg und Köln war die Debatte dann sehr schnell so, als sei Deutschland ein von Sexismus befreites Land und diese Barbaren, diese Männer aus Nordafrika, die hätten jetzt den Sexismus importiert und würden unsere deutschen Frauen jetzt alle angreifen. Und die Debatte ist eine, die sich vor allem fokussiert auf diese Herkunft dieser Männer, immer mit der Betonung, dass sie eine andere Herkunft haben, immer mit der Betonung, dass sie eventuell Muslime sein könnten oder aus muslimischen Ländern stammen. Und damit wird suggeriert, dass sie sexistisch oder gewalttätig seien aufgrund ihrer Herkunft, aufgrund ihrer Religion. Und damit stigmatisieren wir bestimmte Bevölkerungsgruppen.
Ganz anders der CDU-Innenpolitiker Wolfgang Bosbach. Auf eine ähnliche Äußerung der Grünen-Politikerin Claudia Roth angesprochen, betonte er auf diesem Sender:
Claudia Roth hat offensichtlich den wesentlichen Sachverhalt in ihrer Beschreibung unterschlagen, nämlich dass es sich nach allen bisherigen Erkenntnissen zumindest weit überwiegend um junge Menschen aus Nordafrika oder dem arabischen Raum verhalten haben, die nicht integrationsfähig sind, die nicht integrationswillig sind.
Es gelten die deutschen Gesetze.
Da darf es auch nicht irgendwie einen religiös oder ethisch motivierten Rabatt geben.
Aber die Diskussion machte auch nicht vor Frauen Halt. Als die Kölner Oberbürgermeisterin Reker auf eine Frage zu Gegenstrategien unter anderem sagte, dass sich Frauen auch durch eine Armlänge Distanz schützen könnten, wurde sie mit Häme übergossen, als ob das ihre einzige Antwort auf das Problem sei. In den sozialen Foren entbrannte eine Auseinandersetzung über die Frage, ob beispielsweise das ZDF die Attacken am Montagabend aus politischen Gründen unterschlagen hatte. Der Sender entschuldigte sich später auf Facebook für die, Zitat, klare Fehleinschätzung. Im Allgemeinen sind die Deutschen zwar mit ihren Medien zufrieden. Deutlich anders ist es aber beim Thema Flüchtlinge. Auf diesem Feld trauen die Deutschen den Medien nicht. So das Resultat einer Studie des Allensbacher Instituts für Demoskopie vom Dezember.
Info 3 ist das straffe News-Magazin von Radio SRF. Heute im Studio waren Karin Britsch und Isabel Meissen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.